RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia. Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio on Demand in d.voi.co.id hören.
Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens. Herzlich willkommen zu unserem heutigen Programm am Dienstag, den 19. September 2017. Die Stimme Indonesiens in Jakarta in deutscher Sprache sendet wie immer zuerst die Nachrichten. Dann hören Sie Kommentar, Vergangenheit und Gegenwart, im Blickpunkt, wunderbares Indonesien und Lass uns Indonesisch sprechen. Und im Anschluss unser Musikprogramm. Sprecherinnen im Studio sind heute Puji Astuti, Sri Unun Kusdaryati und Nunung Nursiah. Aus Jakarta wünschen wir Ihnen gute Unterhaltung. Nah, udah konti sekarang.
Die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten.
Hier ist die Stimme Indonesiens mit den Nachrichten. Hören Sie zunächst die Schlagzeilen. Präsident Joko Widodo erhofft sich von der Existenz einer neuen Filmversion über Geschichte für die 1000-jährige Generation. 74 Tonnen humanitäre Hilfe aus Indonesien sind in Bangladesch angekommen. Indonesien fordert ein Reformbemühen in den Vereinten Nationen. Indonesien leitet Formulierung des Instruments zur Bekämpfung der Fischereikriminalitäten. Indonesische Halal-Produkte haben einen Platz in Europa. Indonesien produziert elektrisch angetriebenes Schiff und zu den Einzelheiten. Der indonesische Präsident Joko Widodo erhofft sich von der Existenz einer neuen Filmversion über vergangene Geschichte, vor allem die Tragödie 1965. Das sagte Präsident Joko Widodo am 18. September bei seinem Besuch in Magelang, Zentraljava. Die neue Filmversion Brohman damit die Kinder der tausendjährigen Generation sie erfahren könnten. Die Hoffnung von Präsident Joko Widodo wurde von der Auflösung des Geschichtsseminars durch die Sicherheitsapparate hervorgerufen. Die Sicherheitsapparate vermuteten, dass dieses Seminar sich um eine negative Sache handele. Der Organisator dieses Seminars, die Stiftung des Indonesischen Rechtshilfsberatungsinstituts JLBHI, erklärte, dass die Durchführung dieses Seminars mit der Kommunistischen Partei Indonesiens nicht verbinde. JLBHI verdächtigt, dass es eine bestimmte Seite gibt, die Falschmeldung oder Hoax für ihre Interessen verbreitet hat. JLBHI hat den Polizisten darüber berichtet. Dadurch berichtete die indonesischen Polizisten den Gesellschaften darüber, dass dieses Seminar mit der Kommunistischen Partei Indonesiens nie verbunden ist. 74 Tonnen humanitäre Hilfe aus Indonesien sind in Bangladesch angekommen. Das sagte die indonesische Botschafterin in Bangladesch, Rina Sumarno, am 18. September in Dhaka, Bangladesch. Rina Sumarno Fufot, diese humanitäre Hilfe werde in den Lager, in Cox's Bazar transportiert und in die Flüchtlingslager geliefert. Die Hilfe in Reisform sei in einigen Flüchtlingslagern ausgeteilt worden. Der Sprecher aus Cox's Bazar, Mahidur Rahman, sagte, dass die Lieferung der Hilfe sich nur auf Reis fokussiere und im Kampf Katupalong zentralisiert werde. Rina Sumarno zufolge seien 74 Tonnen humanitäre Hilfe aus Indonesien in Chittagong in 8 Lieferungen mit dem Flugzeug C-130 der indonesischen Luftwaffe transportiert worden. Am 18. September seien auch die Freiwilligen der indonesischen humanitären Allianz für Myanmar in Dhaka angekommen, um die humanitäre Hilfe an die Flüchtlinge aus Rakhine State in Bangladesch zu verteilen. Indonesien ist gemeinsam mit 13 anderen Ländern ein Sponsor des Gipfeltreffens geworden, um das Thema der UN-Reform bei der 72. UN-Vollversammlung in New York, den USA, am Montag, den 18. September zu erörtern. Indonesien wurde dabei von der Außenministerin Retno Marsudi geleitet. Retno Marsudi saß zusammen mit einigen Weltpersönlichkeiten wie dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dem US-Präsidenten Donald Trump und dem britischen Außenminister Boris Johnson, um das Treffen zu leiten. Wie sie im UN-Hauptquartier in New York gestern erläuterte, sei die Reform in den Vereinten Nationen einer der Tagesordnungspunkte, die ein Fokus Indonesiens bei der 72. UN-Vollversammlung ist. Sie sagte dazu weiter, Indonesien habe gemeinsam mit einigen Ländern beim Ersatz des neuen UN-Generalsekretärs ihre Meinung über die UN-Reform ausgerichtet. Obwohl viele Länder sich auf die Reform im UN-Sicherheitsrat fokussieren, sollen aber sie auch die Reform über effizient beachten. Viele Länder haben die gleiche Meinung mit Indonesien angesichts der UN-Reform. Sie halten die Vereinten Nationen für langsam, um der Weltänderung zuvorzukommen. Beim Gipfeltreffen am Montag im UN-Hauptquartier brachte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres seine Unterstützung für Reformvorschlag von 128 UN-Mitgliedstaaten zum Ausdruck. Indonesien leitete die Formulierung des regionalen Zusammenarbeitsinstruments bei der 3. regionalen Konferenz zur Gründung der regionalen Zusammenarbeit gegen die betroffenen Kriminalitäten am 18. und 19. September in Jakarta, um die Fischereikriminalität zu bekämpfen. An dieser Konferenz nahmen 14 Delegierten teil. Die EU entsandte dazu einen Delegierten. Zehn Delegierten kommen aus Australien, Indonesien, Myanmar, den Philippinen, Papua Neuguinea, der Volksrepublik China, Singapur, Thailand, den USA und Vietnam. Drei andere Delegierten vertreten die internationalen Organisationen UNODC, Interpol und FAO. Der stellvertretende Leiter der Abteilung Humaritime Souveränität des Koordinationsministeriums für Maritime Angelegenheiten Arief Hafaz Ugroseno sagte am 18. September in Jakarta, dass diese Zusammenarbeit wichtig sei, um die Fischereikriminalitäten zu bekämpfen. Die Fischereikriminalitäten umfassten nicht nur die administrative Ordnung wie die Verfälschung der Meldung oder Genehmigung, sondern den großen illegalen Fischfang, den Drogenschmuggel und Menschenschmuggel mit Fischschiffen. Das indonesische Industrieministerium ist davon überzeugt, dass indonesische Halal-Produkte geeignet sind, den eigenen Markt zu erreichen und mit Produkten aus Europa konkurrieren können. Dies sagte die Sekretärin des Generaldirektorats für die Agrarindustrie des indonesischen Industrieministeriums, Eni Ratnang Tianingsih in Jakarta angesih dir teil nama Indonesians an dir Industri Messe Hunarungsmittel dir Allgemeine Nahrungs- und Genussmittelausstellung Anuga in Deutschland. Die Messe wird vom 7. bis zum 11. Oktober 2017 in Köln stattfinden. Die Sekretärin sagte dazu weiter, es werde erwartet, dass etwa 160.000 Menschen aus 190 Ländern diese internationale Nahrungsmittelausstellung besuchen werden. Es bleibt zu hoffen, dass die Anuga-Messe ein Potenzial zur Eröffnung eines Exportmarktes nicht traditioneller Warenmärkte, wie er in den Ländern in Amerika, im Nahen Osten, Nordeuropa und Afrika vorhanden sei, eröffnen könnte. Dazu sagte der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto, dass sich die nationale Nahrung- und Getränkeindustrie sowohl auf den traditionellen als auch auf den neuen Markt ausdehnen solle und die Arbeitsleistung verbessert werden müsse. Außerdem sollte man bei den Produkten innovativ vorgehen, damit sie bei einheimischen und ausländischen Konsumenten beliebter würden. Indonesien ist in der Lage, ein Schiff mit elektrischer Energie zu produzieren, sodass Indonesien an dritter Stelle nach Japan und Taiwan steht, ein Transportmittel von diesem Typ herzustellen. Das Schiff soll benutzt werden, um Zement ohne Handelsmarken zu befördern. Der Schiffbaufirma-Direktor W. Lorenzi sagte vor der Presse in Jakarta, dass das Schiff in einem Jahr und von 800 Arbeitern hergestellt werde. Sie seien Indonesier und keine Ausländer. Das Schiff mit dem Namen MV Iriana hat bereits einige Lizenzen vom Seeverkehrsdirektorat im indonesischen Verkehrsministerium und hat die Voraussetzungen und internationale Spezifikationen erfüllt, um angemessen für die Schifffahrt in den inländischen und internationalen Gewässern zu sein. Er sagte dazu weiter, dass dieses Zementträgerschiff habe eine Kapazität von 10.000 Tonnen und die Länge von 117 Metern sowie die Breite von 25,5 Meter. Der Investitionswert für dieses Schiff betrage 20 Millionen US-Dollar. Liebe Zuhörer des Thema Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.872,42 Rupiah. Der Schweizer Franken erzielte einen Kurswert von 13.881,01 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.337 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%. Das waren die Nachrichten des Thema Indonesiens in Jakarta.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Indonesien, unser Kommentar behandelt heute das Thema Kontroverse des Films und der Geschichte, gelesen von Sri Unun. Liebe Zuhörer, jeden September besprechen viele Leute einen Film in den 80er Jahren über Aufstand der Kommunistischen Partei Indonesien, PKI, bekannt als G30 SPKI. Einige Seiten halten den Film für einen Historiewert von einer Nationsreise. Aber viele Kreise meinen, dass der Film nur ein Kunstwerk ungeachtet der Botschaft von diesem Film sei. Angesichts des Films hat der Oberbefehlshaber der indonesischen Streitkräfte TNI, General Gatot Nurmantio, eingeladen, um den Film zusammen anzusehen. Der indonesische Präsident Joko Widodo ist der Meinung, dass es sehr wichtig sei, den Film von G30 SPKI über die indonesische Geschichte anzusehen. Aber für die derzeitige Generation solle ein neuer Film gemäß ihres gegenwärtigen Stils hergestellt werden, sodass die Jugendlichen die Gefahr der kommunistischen Ideologie live verstehen könne, sagte Joko Widodo weiter. Der TNI Oberbefehlshaber General Gatot Nurmantio pernah lesi di polemik über die Filmdrehung der Aufstandshistorie der Kommunistischen Partei Indonesien PKI am 30. September 1965. Als Oberbefehlshaber der TNI wird die historischen Fakten für die Jugendlichen verbreiten. Betont, dass der Befehl zum gemeinsamen Ansehen des Films von G30 SPKI ein Bemühen von TNI sei, die Historie zu begradigen. Als Reaktion auf den gemeinsamen Filmsansehensplan ist die Aktivistin der Menschenrechte von der Organisation Kontras, Yati Andriani, der Meinung, dass die Filmdrehung von G30 SPKI ein Rückgang sei. Das sei auch ein Druck, den Fall des PKI-Aufstandes aufzudecken. Sie forderte den Präsidenten dazu auf, sich entschieden zur Aufdeckung des Falls zu verhalten. Sie hat auch die Besorgnis, dass die gemeinsame Filmsdrehung im Militärkreis die Diskriminierung gegen die Opfer von 1965 verschlechtern werde. Viele Kunstbeobachter und Filmmacher meinen, dass der Film von G30 SPKI ein Kunstwerk mit hohem Wert sei. Dieser Film wurde seit 1984 gedreht und hat Box Office in den folgenden Jahren erreicht. Der ehemalige Bildungsminister in der Regierungsära der Präsidenten Suharto, Nugroho Notosusanto, hat den Film produziert. Der Film wurde jedes Jahr am 30. September bis 1998 vom staatlichen Fernsehsender TVRI gedreht. Seit 24. September 1998 wird der Film nicht mehr wegen einiger Anlässe gedreht. Der ehemalige Informationsminister Yunus Josvia sagte dazu, die Drehung einiger Filme mit Kultnuance der Persönlichkeiten wie G30 SPKI, Janur Kuning und Serangan Fajar, der Reformdynamik nicht mehr entspreche. Der Film mit der zweistündigen Dauer kostet mehr als 800 Millionen Rupiah und ist ein phänomenaler Film geworden. Der Film ist interessant, nicht nur wegen seiner Botschaft, sondern auch wegen der Kontroverse. Man hielt den Film dafür, den Kult einiger Figuren zu machen und die historischen Fakten zu verdrehen. Das Ereignis 1965 ist eine historische Aufzeichnung für die indonesische Nation geworden. Diese Nation muss von der Historie erlernen, sodass sie sich weise und sorgfältig verhalten kann, die Tragödie nicht mehr zu wiederholen. Liebe Zuhörer, soweit der Kommentar.
RRI, internationale Sendung, Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia di Internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta presented Ihnen Nachrichten, aktuelle Informationen und Unterhaltungsprogramme.
Sie hören noch unsere Sendung RRI World Service Voice of Indonesia in Frequenzen von Kurzwellen 15.150, 9.525, 11.780 kHz im Programm der Deutschen Sendung. Sie können auch unsere Sendung im Radionet de.voi.go.id hören.
Liebe Zuhörer des Thema Indonesien, es wird von uns wieder beim Programm Vergangenheit und Gegenwart. Wir beziehen uns auf Ereignisse vom 19. September. Wir beginnen mit 19. September 1945. An dem die große Sitzung zur Unabhängigkeit Indonesiens im Feld Ikada, Jakarta stattfand. Heute nennt man es das Monasfeld. In jener Zeit wollte die Regierung der Indonesischen Republik der Öffentlichkeit und der internationalen Welt darüber berichten, dass die Verkündigung der Unabhängigkeit Indonesiens am 17. August 1945 in Pegangsaan Timur Phnomsek dem Wunsch aller Indonesier entsprach. An der Sitzung nahmen Tausende von Menschen aus Jakarta und im Umkreis teil. Unter der einschüchternden Präsenz der japanischen Truppen konnte die große Versammlung durchgeführt werden, obwohl sie nur kurz stattfand. Sie hatte eine wichtige Bedeutung für die indonesische Nation und manifestierte die Unterstützung des Volkes für die neu gegründete Regierung. Die Realisierung der Macht der Indonesischen Republik gegenüber dem Volk und um die Schaffung von Selbstvertrauen, das Schicksal mit eigener Kraft verändern zu können. Wir kommen nun zum 19. September 1955, an dem Juan Perón in Argentinien gestürzt wurde. Juan Domingo Perón war eine kontroverse Persönlichkeit in Argentinien und im 20. Jahrhundert bekannt. 1943 führte er die sogenannte Perón-Truppe, die einen Putsch zum Sturz der Regierung Argentiniens ausübte. Danach übernahm er das Arbeitsministerium und ratifizierte das neue Arbeitergesetz. Er stärkte auch den neuen Arbeiterverband. 1954 wurde Juan Perón zum Vizepräsidenten und Kriegsminister ernannt. Ein Jahr später wurde er von seinem Posten gestürzt und kam ins Gefängnis. Wegen der nicht nachlassenden Forderungen der Arbeiter wurde Perón wieder befreit. Er gründete dann die sogenannte Partei Partido Justicialista. Diese Partei wurde dann die wichtigste Partei in Argentinien. Bei den Wahlen im Februar 1946 errang sie 56% der Stimmen und Perón wurde zum Präsidenten ernannt. Am Anfang bekam er große Unterstützung durch das Volk. Er entwickelte sich jedoch immer mehr zum Diktator und führte eine autoritäre Regierung. Am 19. September 1955 wurde Perón durch einen Militärputsch gestürzt und 18 Jahre verbannt. Die Unterstützung des Volkes für Perón war aber dennoch groß. Im Jahre 1973 wurde er wieder zum Präsidenten gewählt. Unser Programm Vergangenheit und Gegenwart beenden wir mit dem 19. September 1983, an dem St. Kitts und Nevis von Großbritannien unabhängig wurden. St. Kitts und Nevis sind zwei Inseln in der Inselgruppe Leeward in der Karibik. Diese Insel St. Kitts gehörte zu den Kolonien von Großbritannien seit 1624 und die Insel Nevis seit 1628. Am 19. September 1983 wurden beide Inseln unabhängig. Diese Staaten sind die kleinsten Staaten in Amerika. Die Hauptstadt und der Sitz der Bundesregierung liegt auf der Insel St. Kitts. Das Gebiet der Insel Nevis ist kleiner und liegt etwa 3 Kilometer südöstlich von ihr entfernt. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Vergangenheit und Gegenwart. Auf Wiederhören.
Im Blickpunkt Analyse der Nachrichten und der täglichen Ereignisse.
Liebe Hörerinnen und Hörer der Stimme Indonesiens, Sie hören nun den heutigen Imblickpunkt mit dem Titel Indonesien und Norwegen leiteten das Süd-Süd- und dreieckige Zusammenarbeitstreffen. Indonesien und Norwegen leiteten am Montag, den 18. September 2017 in New York, den USA, das Süd-Süd- und dreieckige Zusammenarbeitstreffen über den Frieden. Es war ein Ministertreffen. Dieses Treffen war die Initiative von Indonesien und Norwegen. Mit diesem Treffen startete die indonesische Außenministerin Retno LP Marsudi bei der 72. Sitzung der UN-Generalversammlung ihre Aktivitäten. Unter der Friedensbildungskommission der Vereinten Nationen, die die Entwicklung nach dem Konflikt in den Entwicklungsländern unterstützt, fokussieren sich Indonesien und Norwegen auf die Finanzierungsfrage. Die indonesische Nachrichtenagentur Antara zitierte, dass Außenministerin Retno Marsudi bei der Eröffnung dieses Treffens in ihrer Begrüßungsrede sagte, dass es schwieriger sei, den Frieden zu erhalten, statt den Frieden zu erreichen. Außenministerin Marsudi betonte auch, man müsse sichern, dass schnelle und genügende Finanzierung vorhanden sei. Es sei die derzeitige größte Herausforderung, sagte sie weiter. Eine kreative, innovative, globale Zusammenarbeit sei nötig, um die Finanzierung für die Entwicklung nach dem Konflikt in den Entwicklungsländern zur Verfügung zu stellen. Mit der Hervorhebung des Themas die Rolle der Süd-Süd- und Dreiecks-Kooperation treffen zur Erhöhung der Kapazitäten bei der Unterstützung des Post-Peace-Bildung hat Indonesien ein Beispiel für eine innovative Finanzierungsquelle für die Nachkriegsländer gesetzt. Ministerin Retno sieht, dass Indonesien immer bereit ist, Hilfe durch Süd-Süd- und Dreiecks-Kooperation vor allem für überlegene Programme, die erfolgreich in der Unterstützung der Entwicklung in Post-Konfliktländern waren. Im Jahr 2016 hat Indonesien Kapazitätsaufbau für mehr als 40 Personen aus einer Reihe von Ländern zur Verfügung gestellt. Mittlerweile hat Indonesien im Rahmen des dreieckigen Kooperationsforums seit 2011 Kapazitätsaufbauprogramme für mehr als 30 Länder eingeführt. Darüber hinaus wird die indonesische Regierung im Jahr 2018 eine Reihe von Hilfsprogrammen für mehr als 20 Länder haben und Partnerschaften mit Afrika durch die Indonesien-Afrika-Forum nächsten April 2018. Soweit im Blickpunkt.
Unun Cuden Ancer Haiden. Der indonesische Präsident Joko Widodo erhofft sich von der Existenz einer neuen Filmversion über vergangene Geschichte, vor allem die Tragödie 1965. Das sagte Präsident Joko Widodo am 18. September bei seinem Besuch in Magelang, Zentraljava. Die neue Filmversion Brochmann, damit die Kinder der tausendjährigen Generation sie erfahren könnten. Die Hoffnung von Präsident Joko Widodo wurde von der Auflösung des Geschichtsseminars durch die Sicherheitsapparate hervorgerufen. Die Sicherheitsapparate vermuteten, dass dieses Seminar sich um eine negative Sache handele. Der Organisator dieses Seminars, die Stiftung des Indonesischen Rechtsberatungsinstituts JLBHI, erklärte, dass die Durchführung dieses Seminars mit der Kommunistischen Partei Indonesiens nicht verbinde. JLBHI verdächtigt, dass es eine bestimmte Seite gibt, die Falschmeldung oder Hoax für ihre Interessen verbreitet hat. JLBHI hat den Polizisten darüber berichtet. Dadurch berichtete die indonesischen Polizisten den Gesellschaften darüber, dass dieses Seminar mit der Kommunistischen Partei Indonesiens nie verbunden ist. 74 Tonnen humanitäre Hilfe aus Indonesien sind in Bangladesch angekommen. Das sagte die indonesische Botschafterin in Bangladesch, Rina Sumarno, am 18. September in Dhaka, Bangladesch. Rina Sumarno Fufot, diese humanitäre Hilfe werde in den Lager in Cox's Bazar transportiert und in die Flüchtlingslager geliefert. Die Hilfe in Reisform sei in einigen Flüchtlingslagern ausgeteilt worden. der Sprecher aus Cox-Bazar, Mahidur Rahman sagte, dass die Lieferung der Hilfe sich nur auf Reis fokussiere und im Kampf Katupalong zentralisiert werde. Rina Sumarno zufolge seien 74 Tonnen humanitäre Hilfe aus Indonesien in Chittagong in 8 Lieferungen mit dem Flugzeug C-130 der indonesischen Luftwaffe transportiert worden. Am 18. September seien auch die Freiwilligen der Indonesischen Humanitären Allianz von Myanmar in Dhaka angekommen, um die humanitäre Hilfe an die Flüchtlinge aus Rakhine State in Bangladesch zu verteilen. Indonesien ist gemeinsam mit 13 anderen Ländern ein Sponsor des Gipfeltreffens geworden, um das Thema der UN-Reform bei der 72. UN-Vollversammlung in New York, den USA, am Montag, den 18. September zu erörtern. Indonesien wurde dabei von der Außenministerin Retno Marsudi geleitet. Retno Marsudi saß zusammen mit einigen Weltpersönlichkeiten wie dem UN-Generalsekretär Antonio Guterres, dem US-Präsidenten Donald Trump und dem britischen Außenminister Boris Johnson, um das Treffen zu leiten. Wie sie im UN-Hauptquartier in New York gestern erläuterte, sei die Reform in den Vereinten Nationen einer der Tagesordnungspunkte, die ein Fokus Indonesiens bei der 72. UN-Vollversammlung ist. Sie sagte dazu weiter, Indonesien habe gemeinsam mit einigen Ländern beim Ersatz des neuen UN-Generalsekretärs ihre Meinung über die UN-Reform ausgerichtet. Obwohl viele Länder sich auf die Reform im UN-Sicherheitsrat fokussieren, sollen aber sie auch die Reform über effizient beachten. Viele Länder haben die gleiche Meinung mit Indonesien angesichts der UN-Reform. Sie halten die Vereinten Nationen für langsam, um der Weltänderung zuvorzukommen. Beim Gipfeltreffen am Montag im UN-Hauptquartier brachte der UN-Generalsekretär Antonio Guterres seine Unterstützung für Reformvorschlag von 128 UN-Mitgliedstaaten zum Ausdruck. Indonesien leitete die Formulierung des regionalen Zusammenarbeitsinstruments bei der 3. regionalen Konferenz zur Gründung der regionalen Zusammenarbeit gegen die betroffenen Kriminalitäten am 18. und 19. September in Jakarta, um die Fischereikriminalität zu bekämpfen. An dieser Konferenz nahmen 14 Delegierten teil. Die EU entsandte dazu einen Delegierten. Die Delegierten kommen aus Australien, Indonesien, Myanmar, den Philippinen, Papua Neuguinea, der Volksrepublik China, Singapur, Thailand, den USA und Vietnam. Drei andere Delegierten vertreten die internationalen Organisationen UNODC, Interpol und FAO. Der stellvertretende Leiter der Abteilung Humaritime Souveränität des Koordinationsministeriums für Maritime Angelegenheiten Arief Hafaz Ugroseno sagte am 18. September in Jakarta, dass diese Zusammenarbeit wichtig sei, um die Fischereikriminalitäten zu bekämpfen. Die Fischereikriminalitäten umfassten nicht nur die administrative Ordnung wie die Verfälschung der Meldung oder Genehmigung, sondern den großen illegalen Fischfang, den Drogenschmuggel und Menschenschmuggel mit Fischschiffen. Das indonesische Industrieministerium ist davon überzeugt, dass indonesische Halal-Produkte geeignet sind, den eigenen Markt zu erreichen und mit Produkten aus Europa konkurrieren können. Dies sagte die Sekretärin des Generaldirektorats für die Agrarindustrie des Indonesischen Industrieministeriums, Eni Ratnantyaningsih, in Jakarta angesichts der Teilnahme Indonesiens an der Industriemesse für Nahrungsmittel, der Allgemeinen Nahrungs- und Genussmittelausstellung, ANUGA, in Deutschland. Die Messe wird vom 7. bis zum 11. Oktober 2017 in Köln stattfinden. Die Sekretärin sagte dazu weiter, es werde erwartet, dass etwa 160.000 Menschen aus 190 Ländern diese internationale Nahrungsmittelausstellung besuchen werden. Es bleibe zu hoffen, dass die Anuga-Messe ein Potenzial zur Eröffnung eines Exportmarktes nicht traditioneller Warenmärkte, wie er in den Ländern in Amerika, im Nahen Osten, Nordeuropa und Afrika vorhanden sei, eröffnen könnte. Dazu sagte der indonesische Industrieminister Erlangga Hartarto, dass sich die nationale Nahrung- und Getränkeindustrie sowohl auf den traditionellen als auch auf den neuen Markt ausdehnen solle und die Arbeitsleistung verbessert werden müsse. Außerdem sollte man bei den Produkten innovativ vorgehen, damit sie bei einheimischen und ausländischen Konsumenten beliebter würden. Indonesien ist in der Lage, ein Schiff mit elektrischer Energie zu produzieren, sodass Indonesien an dritter Stelle nach Japan und Taiwan steht, ein Transportmittel von diesem Typ herzustellen. Das Schiff soll benutzt werden, um Zement ohne Handelsmarken zu befördern. Der Schiffbaufirma-Direktor W. Lorenzi sagte vor der Presse in Jakarta, dass das Schiff in einem Jahr und von 800 Arbeitern hergestellt werde. Sie seien Indonesier und keine Ausländer. Das Schiff mit dem Namen MV Iriana hat bereits einige Lizenzen vom Seeverkehrsdirektorat im indonesischen Verkehrsministerium und hat die Voraussetzungen und internationale Spezifikationen erfüllt, um angemessen für die Schifffahrt in den inländischen und internationalen Gewässern zu sein. Er sagte dazu weiter, dass dieses Zementträgerschiff habe eine Kapazität von 10.000 Tonnen und die Länge von 117 Metern sowie die Breite von 25,5 Meter. Der Investitionswert für dieses Schiff betrage 20 Millionen US-Dollar. Liebe Zuhörer des Stimme Indonesiens, nun hören Sie die aktuellen Kurswerte. Der Euro liegt heute bei 15.872,42 Rupiah. Der Schweizer Franke erzielte einen Kurswert von 13.881,01 Rupiah. Der US-Dollar stand heute bei 13.337 Rupiah. Und nun zum Wetter. Jakarta am heutigen Mittag ist sonnig bei einer Temperatur von 30 Grad Celsius. Die Luftfeuchtigkeit beträgt 60%. Das waren die Nachrichten der Stimme Indonesiens in Jakarta.
Hören Sie verschiedene Informationen über indonesische Kunst und Kultur im Programm Wunder Indonesiens. Liebe Zuhörer der Stimme Indonesien, herzlich willkommen zu unserem Programm Wunderbares Indonesien, in dem wir über Tradition, Touristenziele, kulinarische Reisen und Kultur berichten. Heute werden wir Ihnen die indonesische Spezialität Bubur Sup Ayam aus Cirebon, West Java vorstellen. Bleiben Sie bei uns der Stimme Indonesien. Außer der Kurswelle 9425 kHz können Sie unsere Sendung über Livestream in www.voi.co.id hören. Viel Spaß dabei! Liebe Zuhörer, Bubur Ayam oder in Deutsch übersetzt Reisbrei mit Hühnerfleisch ist eine der populären Speisen in Indonesien und ist sehr einfach in verschiedenen Städten mit ihren jeweiligen typischen Merkmalen anzutreffen. Der Brei wird aus Reis mit viel Wasser gekocht. Im Allgemeinen wird Brei mit 100 Fleischstücken und einigen Gewürzen wie Ketchup, Pfeffer, Salz und Hühnerbrühe serviert. Der Reisbrei wird auch mit gebratenen Schaloten, Sellerie, klein geschnittenen Schalottenblättern, Tongchai, das ist salzigen Gemüse und Krupuk, einem knusprigen Gebäck, vervollständigt. Im Gegensatz zum allgemeinen Reisbrei hat die Gesellschaft in Cirebon, Westjava, den eigenen Reisbrei mit seinem eigenen typischen Geschmack. Es heißt Bubur Sup Ayam oder auf Deutsch übersetzt Hühnersuppenbrei. Diese Speise ist sehr einzigartig, da die Hühnersuppe mit Reisbrei gemischt wird. Der Hühnersuppenbrei sieht ähnlich wie Hühnerreisbrei aus. Der Unterschied liegt aber in der zugegebenen Brühe in großer Menge. Der Reisbrei wird mit Kohle und Reisnudeln vervollständigt. Darüber hinaus ist der Reisbrei nicht so flüssig. Der Reis ist zuvor schon richtig gekocht worden. In einer Schale von Hühnersuppenreisbrei gibt es dann Reisbrei, 100 Fleischstücke, 100 Leber, Kohl, Reismehl und rote Tomaten. Dazu werden knuspriges Sago-Gebäck mit oranger Farbe, dem Kerupuk Kanji, geschnittenen, gebratenen Schaloten, Sellerie und gebratene Erdnüsse gegeben. Schließlich wird die heiße Hühnersuppenbrühe in den Reisbrei gegeben. Man kann dann den Hühnersuppenbrei genießen. Das gute Aroma der gebratenen Schaloten und die Brühe riechen nachhaltig, wenn der Reisbrei geruch wird. Beim Essen ist die Brühe wohl schmeckender als Suppenbrühe, aber nicht so salzig wie der allgemeine Reisbrei. Der scharfe Geschmack stammt vom Pfeffer. Der Hühnersuppenbrei ist leckerer, wenn er den original gemuhlten Pfeffer benutzt. Der scharfe Pfeffer und die wohl schmeckende Brühe wirken appetiterregend. Da der Brei Wärme im Bauch verursacht und einfach zu kauen ist, genießen sie besser den Hühnersuppenbrei im kalten Wetter, um den Körper zu erwärmen. Man nimmt diesen Brei normalerweise beim Frühstück zu sich und auch am Abend, um den Körper zu erwärmen. Der Brei-Verkäufer ist sehr einfach an verschiedenen Orten in Cirebon anzutreffen. Einer der Orte ist Alun-Alun, das große Feld der Stadt Cirebon. Viele Verkäufer verkaufen nicht nur den Hühnersuppenbrei, sondern auch andere Menüs wie Sate oder gegrilltes Fleisch mit Erdnusssoße und Ob-Eis. Der Preis ist günstig, nur 15.000 Rupiah pro Portion. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war wunderbares Indonesien von der Stimme Indonesien in Jakarta. Wir treffen uns wieder zu unserem gleichen Programm morgen. Auf Wiederhören. Indonesisch leicht, gut und richtig spricht, finden Sie im Programm Wir sprechen Indonesisch. Mari berbahasa Indonesia.
liebe Hörerinnen und Hörer, wir treffen uns wieder beim Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bei diesem Programm können Sie die indonesischen Vokabeln kennenlernen. Der Titel des heutigen Indonesisch-Unterrichts ist Berlibur oder auf Deutsch Ferien machen. Viel Spaß beim Lernen der indonesischen Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, zuerst möchten wir Ihnen einige Indonesian Vokabeln vorstellen, die mit dem Titel des heutigen Indonesischen Unterrichts Berlibur oder auf Deutsch Ferien machen zu tun haben. Ich will die Wörter zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Wörter noch einmal. Ferien machen auf Indonesisch Berlibur. Berlibur. Einige Tage auf Indonesisch, beberapa hari, beberapa hari. Sehen auf Indonesisch, melihat, melihat. Urlaub auf Indonesisch, cuti, cuti. Gehen auf Indonesisch, pergi, pergi. Wohin auf Indonesisch, kemana, kemana. Wann auf Indonesisch, kapan, kapan. Nach Hause gehen auf Indonesisch, pulang. West Sumatra auf Indonesisch, Sumatra Barat, Sumatra Barat. Gestern auf Indonesisch, kemarin, kemarin. Heute auf Indonesisch, hari ini, hari ini. Arbeiten auf Indonesisch, bekerja, bekerja. Müde auf Indonesisch, letih, letih. Nächstes Mal auf Indonesisch, lain kali, lain kali. Gemeinsam auf Indonesisch, bersama, bersama. Lustig auf Indonesisch, menyenangkan, menyenangkan. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun zeigen wir Ihnen ein Gespräch als Beispiel für den heutigen Indonesisch-Unterricht mit dem Titel Liburan oder auf Deutsch Ferien machen. Das Gespräch ist zwischen Nita und Ani. Sie sind im Büro. Ich will die Sätze zweimal langsam vorlesen. Bitte hören Sie gut zu und dann wiederholen Sie die Sätze noch einmal. Ani, in einigen letzten Tagen habe ich dich nicht gesehen. Auf Indonesisch, Ani, beberapa hari ini saya tidak melihat kamu. Ani, beberapa hari ini saya tidak melihat kamu. Hast du Urlaub gemacht? Auf Indonesisch, apakah kamu cuti? Apakah kamu cuti? Ja, vor einigen Tagen habe ich Urlaub gemacht. Auf Indonesisch, ja, beberapa hari yang lalu saya pergi liburan. Ja, beberapa hari yang lalu saya pergi liburan. Wohin machtest du den Urlaub? Auf Indonesisch, kamu liburan kemana? Kamu liburan kemana? Wann bist du von dem Urlaub zurückgekehrt? Auf Indonesisch, kapan pulangnya? Kapan pulangnya? Ich habe nach West Sumatra den Urlaub gemacht. Auf Indonesisch, saya berlibur ke Sumatra Barat. Saya berlibur ke Sumatra Barat. Ich bin gestern von dem Urlaub zurückgekehrt. Auf Indonesisch, saya pulang kemarin. Saya pulang kemarin. Du bist als Gästen von dem Urlaub zurückgekehrt auf Indonesisch? Kamu baru kemarin kembali dari liburan. Kamu baru kemarin kembali dari liburan. Heute arbeitest du aber schon wieder. Auf Indonesisch. Tapi hari ini sudah bekerja. Tapi hari ini sudah bekerja. Bist du nicht müde? Auf Indonesisch. Apakah kamu tidak letih? Apakah kamu tidak letih? Ich habe gestrigen Abend viel geschlafen. Auf Indonesisch. Kemarin malam sudah beristirahat. Kemarin malam sudah beristirahat. Deshalb bin ich heute nicht müde. Oleh karena itu, hari ini saya tidak lelah. Oleh karena itu, hari ini saya tidak lelah. Nächstes Mal machen wir gemeinsam Urlaub. Auf Indonesisch. Lain kali kita pergi liburan bersama ya. Lain kali kita pergi liburan bersama ya. Ich glaube, es wird interessant sein. Auf Indonesisch. Pasti menyenangkan. Pasti menyenangkan. Okay, wir werden nächstes Mal einen gemeinsamen Urlaub machen. Auf Indonesisch. Baik, lain kali kita pergi liburan bersama. Baik, lain kali kita pergi liburan bersama. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war unser Programm Lass uns Indonesisch sprechen. Bis morgen dann, auf Wiederhören. Sampai jumpa lagi besok.
Musikregenbogen, verschiedene Musikarten von der Stimme Indonesiens.
Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu unserem Programm Musikregenbogen. Dieses Mal stellen wir Ihnen einige Dangdutlieder vor, die von Lesti gesungen werden. Sie können unsere Sendung auf der Kurzwelle 9.25 kHz und über Livestream vor oi.co.id hören. Zu Beginn dieses Programms hören Sie das Lied mit dem Titel Egoist, auf Deutsch Egoismus.
Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku, sama-sama bertahan hanya karena satu ego sendiri.
Das Lied mit dem Titel Egoist, das Sie gehört haben, ist einer der Singles der Sängerin Lesti. Es wurde von Hendro Sacki komponiert und arrangiert. Die Lyrik des Liedes beschreibt den Egoismus einer Person, die Angst davon hat, ihren Geliebten zu verlieren. Dieses Lied mit einer einfachen Lyrik ist ein Poplied, wobei man das Dangdut-Arrangement noch raus hört. Lesti hat ein gutes Talent zum Singen. Obwohl dieses Lied außerhalb dessen ist, was von ihr gewöhnlich gesungen wird, kann Lesti es mit der guten Interpretation und Dangdut-Rhythmus singen. Liebe Zuhörer, bevor wir die Lieder von Lesti erörtern, wünschen Sie nun das Lied mit dem Titel Seujung Kuku Ode auf Deutsch, heißt dann kaum gute Unterhaltung.
RRI Internationale Sendung Voice of Indonesia.
Informing, connecting, dignifying.
Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia in Jakarta, präsentiert die Nachrichten und aktuelle Informationen sowie Unterhaltungsprogramm.
Sie können jeden Tag unsere Sendung in deutscher Sprache über die Frequenzen 15.150 oder 95.25 und 11.785 kHz oder Audio On Demand inde.voi.co.id hören.
Richten Sie Ihre Kritik und Meinungen in de.voi.co.id oder richten Sie Ihren Brief an Voice of Indonesia, die internationale Sendung von Radio Republik Indonesia, Jalan Merdeka Barat, Nummer 4-5 Jakarta oder PO Box 1157 Jakarta 1011 Indonesia. Außerdem vereinigen Sie sich mit uns im Facebook und im Twitter von Voice of Indonesia, VOI Indonesia.